Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig.
Ich hatte mega viel Stress, ich habe durchgearbeitet, habe einen Vertrag verlängert, in der Zwischenzeit mich getrennt, hatte Gerichtsverhandlungen. Ja, es war eine extreme Belastung für mich und auch für meinen Sohn.
Einfach um meinen Akku aufzuladen. Es war alles die letzten Jahre sehr anstrengend. Wenig Schlaf, viel Arbeit, viel Stress mit den Kindern, viel Termine. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin leer und will jetzt mal zur Ruhe kommen und wieder Kraft tanken.
Müde einfach, ne? Kaputt, ausgelaugt. Ja, das war's.
Aber ich habe gemerkt, dass ich mit so einfachen Sachen überfordert bin. Ja, und ich nicht weiß, wo meine Energie hin ist. Ja, mich geärgert, hatte emotionale emotional zerstörtes Chaos, würde ich das beschreiben.
Dass du halt einfach 3 Wochen lang irgendwo im Sauerland abhängst mit 100 bis 120 Frauen unterschiedlicher sozialer Milieus, SexistInnen, RassistInnen, Frauen mit Fluchthintergrund, AkademikerInnen, SozialchauvinistInnen, KünstlerInnen, ArbeiterInnen verschiedenster Bereiche. Die sind verheiratet, Single, alleinerziehend, haben Gewalterfahrungen in und außerhalb ihrer Beziehung gemacht. Und ja, ihr kleinster gemeinsamer Nenner, der dort einfach super zentral war, Frau und Mutter sein in einer Gesellschaft, die hohe Erwartungen an sie richtet, unter Verhältnissen, die sie zurichten. Und der Druck, der einfach so enorm ist, die Überlastung und die Frustration und Enttäuschungen vom Leben kaum zu übersehen. Und am Ende auch der Grund, warum wir alle dort gelandet sind. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, eine Podcast-Reihe.
Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Guter Name für einen Podcast, vor allem für einen über eine Mutter-Kind-Kur. Denn darum soll es in diesem Podcast gehen. Meine Freundin Lotte war nämlich 3 Wochen lang mit ihrem Sohn auf Mutter-Kind-Kur und hat dort nicht nur selbst sehr interessante und auch denkwürdige Erfahrungen gemacht, sondern auch die Geschichten von verschiedenen Frauen anhand von Fragen und Interviews und auch die teilweise recht zweifelhaften Methoden der Kur an sich dokumentiert. Ich bin Eva und werde die Folgen so ein bisschen moderieren bzw. Lotte zum Erzählen ermuntern. Insofern, Lotte, kannst du vielleicht ganz kurz mal erzählen, was du mit dem Material eigentlich vorhattest und was so dein Anliegen des ganzen Podcasts ist?
Ja, also ich bin da eher ganz unbedarft reingeschlittert und hatte jetzt auch gar nicht vor, da groß Material zu sammeln, war dann aber schon sehr beeindruckt von der, wie mir schien, sehr einzigartigen sozialen Situation, den Gesprächen mit den Frauen in den Gruppentherapiesitzungen oder beim Nordic Walking Kurs. Ja, und dann habe ich spontan und auch eher ungeplant und wild drauf los angefangen, Fragen zu stellen und die dann auch irgendwann aufzunehmen. Vermutlich auch so ein bisschen von der Autorin Maxi Wander und ihrem Buch Guten Morgen, du Schöne, inspiriert, wo sie ja verschiedene Frauenporträts vorstellt. Naja, und währenddessen ich da immer mehr Rohmaterial angehäuft habe und weitere Fragen gestellt habe, entstand dann auch die Idee, das gesammelte Material mal gebündelt als Vortrag zusammenzubasteln. Aber ja, dann kam Corona. Und jetzt ist halt eine Zeit, wo die Schulen, Kindergärten und andere Betreuungsinstitutionen halt einfach super spontan weggebrochen sind. Das ist also für verschiedene Leute und das betrifft Alleinerziehende auch nochmal anders. Besonders schwer, weil sie eben nicht lohnarbeiten können und gleichzeitig ihre Kinder zu Hause betreuen können. Und das ist einfach ein großes Problem, weil sich die Frage stellt, wo und wie kommt die Kohle rein? Gerade wenn man prekär angestellt ist mit mehreren kleinen Jobs oder eben auch freiberuflich arbeitet, dann stellt sich jetzt eben die Frage, wie das laufen soll. In diesem Zuge ist ja auch das bedingungslose Grundeinkommen wieder thematisiert worden, was relativ wichtig ist. Und genau, häusliche Gewalt ist ein Thema und also im Prinzip kam jetzt die Idee, mit diesem ganzen Rohmaterial eben was anzufangen und da einfach nochmal konkret zu werden. Also ich habe das jetzt zwar thematisch alles ein bisschen so in einen Topf geworfen, aber es geht halt einfach darum, die Rolle der Frauen innerhalb der patriarchal-kapitalistischen Verwertungsverhältnisse zu thematisieren und vor allem auch zu problematisieren. Und da ist jetzt einfach ein verdammt guter Zeitpunkt, die Geschichten der Frauen zu erzählen beziehungsweise sie selbst erzählen zu lassen. Manche der Gespräche, die wir da geführt haben, haben einfach 1 bis 2 oder länger Stunden gedauert und bei einer Person waren es sogar mehrere Sitzungen und es war einfach so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Frauen sich einfach super dringend einfach mal die ganze Scheiße und ihre ganze Frustration von der Seele quatschen müssen. Und ich hatte eben schon den Eindruck, dass dass das, was an Angebot da ist, auch so hinsichtlich Selbstermächtigungsprozessen, die Frauen so dringend nötig gehabt hätten, denke ich, die wir da alle nötig gehabt hätten, dass das einfach nicht stattgefunden hat. Und was ich eben wirklich hochproblematisch fand, war eben dieser Eindruck, da mit ganz vielen anderen Frauen an einem Ort zu sein, die alle erschöpft sind, die alle fertig sind, die aber alle mit ihren Kindern da sind und es irgendwie man sich ja irgendwie auch nicht so richtig traut, teilweise über was zu reden, weil man immer denkt, ach, euch geht's ja auch so und ich will euch auch nicht noch belasten, weil ihr seid ja auch schon so belastet und irgendwie sind wir alle so belastet und das war, dadurch irgendwie auch mal anders schwer, auch zum Beispiel zusammenzukommen. Ich hätte mir auch so Abende gewünscht, wo wir so ein bisschen zusammensitzen und einfach saufen und uns irgendwie einen in den Kopf kippen und dann rumfluchen und wüten und abkotzen. Und es ging nicht, weil es zum einen ein super strenges Alkoholverbot gab und zum anderen überhaupt keinen Raum zusammenzukommen, weil da einfach ab 19 Uhr die Fußgänge hochgeklappt wurden oder die Fußwege hochgeklappt wurden, so sagt man.
Nein, in dem Fall eher Fußgänge.
Also alle Gänge wurden einfach hochgeklappt. Die Kinder, man lag halt dann mit seinen Kindern in seinem Zimmer oder mit dem Kind, aber manche sind ja auch mit 3, 4 Kindern dort angereist, eine sogar mit 7 Kindern. Da kannst du danach halt nicht mehr weg. Und dieses auf die Rolle der Mutter, während du dich ja eigentlich erholen sollst, nochmal so krass reduziert zu sein an einem Ort, noch krasser als zu Hause, wo du dann irgendwie nochmal abends rausgehen kannst vielleicht oder einfach deinen Rückzugsraum hast, das hattest du da halt nicht. Weshalb sich mir halt wirklich die Frage stellt, wie soll man dazu kommen, sich dort wirklich zu erholen? Und am Ende der Eindruck geblieben ist, dass uns halt vermittelt werden sollte, wie wir das alles besser unter den gleichen Scheißbedingungen hinbekommen. Wir kommen nach Hause, wir kommen genau in die gleiche Situation, wie wir sie verlassen haben, aber wir werfen jetzt irgendwie eine neue Perspektive drauf. Aber es geht eben nicht darum, grundsätzlich in Frage zu stellen, was läuft eigentlich schief, was ist eigentlich scheiße, wogegen können wir uns auch zur Wehr setzen.
Ja, und ich habe ja die Interviews inzwischen auch schon alle gehört und muss sagen, dass ich gerade das so spannend daran finde, dass du quasi in diesen Interviews zum einen diese Frauen porträtierst, die so unterschiedlich sind und auf der anderen Seite das Ganze aber auch so eine gesellschaftliche und so eine analytische Ebene bekommt und genau was du sagst mit dem Problematisieren, dass das eben sehr gut daran möglich wird. Und insofern können wir ja an der Stelle schon mal vorwegnehmen, wie die Struktur des Podcasts aussehen soll. Genau, also du hast Interviews geführt, Lotte, und genau an diesen Fragen, die du den Frauen gestellt hast, orientiert sich jetzt auch so die Abfolge des Podcasts. Das heißt, in den nächsten Folgen geht es unter anderem darum, wer sind diese Frauen, warum sind sie auf Kur, welche Vorstellungen von Leben, Liebe, Beziehungen, Arbeit, Mutter sein, Frau sein, liegen so ihren Ansichten zugrunde und wie haben sich die im Lauf ihres Lebens vielleicht auch verändert und was sind so ihre Ängste und auch ihre Wünsche, was wollen sie, wofür wird gestritten und wofür kämpfen sie oder kämpfen sie überhaupt und so viel zu den nächsten Folgen, aber jetzt für diese, also die erste Folge, haben wir uns überlegt, dass wir erstmal vor allem über dich, Lotte, sprechen und dass wir ganz am Anfang starten und zwar mit der Frage, die sich ja ganz automatisch stellt und die du ja auch allen gestellt hast. Warum bist du denn eigentlich auf Kur gegangen?
Genau, also das alles beginnt bei mir damit, dass ich vor knapp einem Jahr, also im April 2019 so ungefähr, gut fertig war mit mir und meinem Leben, den Verhältnissen um mich herum. Es hatte was damit zu tun, dass ich alleinerziehend bin und auch war, dass ich keinen Unterhalt vom Kindsvater bekommen habe. Ich hatte 3 bis 4 verschiedene Jobs, war freiberuflich und prekär angestellt. Im Zuge dieser Freiberuflichkeit auch relativ viel unterwegs. Ich musste das also auch immer gut organisieren mit meinem Kind, wer betreut, wie, wann, vor allen Dingen nach der Schule. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt in einer Beziehung, wo relativ gewaltvolle Dynamiken am Start waren und auch sexualisierte Übergriffe passiert sind. Und zudem lebe ich in einem Haus, was seit einer Weile gegen verschiedene Entmietungspraktiken seitens des Hausbesitzers sich zur Wehr setzt und das hält uns halt die ganze Zeit in Schach, weil wir die ganze Zeit reagieren müssen, weil wir die ganze Zeit aktiv sein müssen und da auch in dem Zusammenhang verschiedene gerichtliche Prozesse stattgefunden haben und gerichtliche Prozesse hatte ich zudem auch noch gegen den Vater meines Kindes. Das heißt, viel Verantwortung und ziemlich wenig Zeit für mich, ziemlich wenig Zeit zu gucken, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich eigentlich, zu wenig Kraft, zu wenig Zeit, zu wenig Geld und immer am Kämpfen irgendwie.
Mhm. Ich habe das ja damals auch ein bisschen mitbekommen. Jetzt muss ich allerdings gestehen, dass ich persönlich noch nie auf einer Kur war und auch, mir das eigentlich immer recht urlaubsmäßig vorgestellt habe. Also, dass man irgendwo hinfährt und dann dort quasi komplett entspannen kann und man bekocht wird und so weiter. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist das ja gar nicht so richtig der Sinn und Zweck einer Kur, oder?
Genau, also ich hatte mir das auch ein bisschen so vorgestellt und es war so, dass bei der Einführungsveranstaltung, als wir dort alle ankamen, uns als allererstes gesagt wurde, dass das hier kein Urlaub ist, sondern eine Kur ist und da ist der Unterschied vor allem, dass man eben nicht macht, was man will. Man steht halt auf, wann es die Kur sozusagen vorgibt oder der Ablaufplan vorgibt. Essen gibt es zu ganz speziellen Zeiten und ja, also der Rahmen, wie man sich bewegt und was man zu machen hat, wird halt von der Kur vorgegeben. Und man darf sich da auf jeden Fall auch entspannen. Man sollte sich auch entspannen, aber es ging vor allem darum, ich hatte das jetzt auch gerade nochmal nachgelesen, dass man ein neues Lebensgefühl für sich entdeckt, eine neue Form, sich zu organisieren und mit einer neuen Haltung in sein altes Leben zurückzugehen. Genau, es ist in erster Linie eine Präventivmaßnahme und das eben auch im Gegensatz zu einer Reha, wo man ja schon mit einem konkreten Krankheitsbild hingeht. Das sollte man an der Stelle nicht haben, was in der Realität aber im Prinzip Quatsch war, weil die Frauen super viele verschiedene Diagnosen bereits hatten, also sowohl psychische als auch physische.
Mhm, genau, das hatte ich mich auch gefragt, weil du mir erzählt hattest, dass es so sehr darum geht, dass man halt einfach nur belastet sein darf, aber kein Krankheitsbild, aber also das ist ja im seltensten Fall, kann man das so direkt voneinander trennen. Genau, und aber bevor man dann auf eine Kur fährt, muss man das ja alles auch bürokratisch irgendwie organisieren und da wird sowas ja auch getestet. Wie sieht das dann aus? Also ist das eine große Hürde auch für Frauen, die ja dann schon auch relativ fertig vielleicht sind?
Es läuft im Prinzip so ab, du rufst bei deiner Krankenkasse an, sagst, du möchtest die Mutter-Kind-Kur machen, dann werden dir so ein paar Fragen gestellt, dann bekommst du den Antrag zugeschickt. Mit dem Antrag gehst du dann zu deiner Hausärztin oder Hausarzt und dann wird gemeinsam dieser Antrag ausgefüllt. Da gibt es irgendwie nochmal so ein extra Blatt, das drucken die dann auch aus, also da in der Hausarztpraxis. Und da musste ich auch eine Gebühr bezahlen, ich weiß nicht mehr genau, wie hoch die war. Aber kurz, man hat halt gemeinsam so ein, ja, die Lage physisch und psychisch, in der man sich gerade befindet, festgehalten und in dem Zusammenhang auch so ein paar Ziele formuliert. Und das musste ich dann zurück an die Krankenkasse schicken. Die haben dann darüber entschieden. In meinem Fall habe ich sofort eine Bewilligung bekommen. Von vielen anderen weiß ich aber, dass sie eine Ablehnung bekommen haben und dann erstmal in den Widerspruch gehen mussten. Das heißt also, dass dieses Hin und Her, der bürokratische Hassel dahinter durchaus nochmal anstrengender war als bei mir. Ich denke, dass wenn man an einem Punkt ist, dass man selbst schon kräftemäßig ziemlich am Ende ist, dass es dann auf jeden Fall nicht einfach ist. Vor allen Dingen, wenn man keine Unterstützung hat, diesen Kurantrag zu stellen, weil man einfach schon über so ein paar Hürden einfach drüber muss. Und ja, ähnlich wie wenn man einen Therapieplatz braucht und man ist einfach schon super fertig, dann kann man auch oft nicht noch monatelang warten. Und bis ich letztendlich die Kur angetreten habe, sind ja auch nochmal 7, 8 Monate vergangen. Ich weiß es auch von anderen Frauen und von mir selbst auch, weil ich auch schon vor Jahren eine Mutter-Kind-Kur machen wollte, dass durchaus auch einfach ganz schön anstrengend und kompliziert sein kann, sich dazu zu überwinden, das alles auszufüllen und tatsächlich auch zu machen. Gerade auch, wenn man damit rechnet, dass man erstmal eine Ablehnung bekommt und dann in den Widerspruch gehen muss. Und das ist dann so eine gefühlte Hürde von, oh nee, das ist oh, einfach jetzt kein Bock.
Wenn ich so wirklich den Antrieb gehabt, weil ich mir mal gesagt habe, weißt du was, dann machst du, beantragst du den ganzen Quatsch, das heißt, das kostet dich wieder Kraft. Dann kriegst du eine Rückweisung, weil dann sagen sie, nee, kriegst du nicht. Das heißt, du musst dann wieder Kraft aufbringen, damit du das dann durchgesetzt kriegst, um einen Einspruch zu gehen. Und dann habe ich dann gesagt, oh nee, hast du eigentlich keinen Bock drauf. Dann irgendwann habe ich dann gedacht, so, weißt du was, versuchst du es einfach mal, wenn nicht, dann nicht. Und es hat halt beim ersten Mal funktioniert, also die haben keine 3 Wochen gebraucht, um mir das dann zu genehmigen.
Ja, ist ja dann trotzdem ganz cool, wie wir es hier auch gehört haben, dass das dann so einigermaßen schnell klappt. Wie war das denn von der Kommunikation her? Das ist ja eine Mutter-Kind-Kur. Das heißt, du musstest das deinem Sohn auch irgendwie sagen und eben auch so ein bisschen sagen, dass es jetzt nicht allein Urlaub wird. Wie hast du das gemacht? Wie hat das alles so geklappt?
Genau, also mein Kind ist 8 Jahre alt und geht in die 2. Klasse. Und ich hatte ihm gesagt, dass wir zusammen auf diese Kur fahren und dass es vor allem zur Erholung ist für uns beide, dass wir da intensiv Zeit zusammen verbringen, dass er insgesamt 5 Wochen schulfrei haben wird. Darauf hat er sich vor allem gefreut, weil wir danach, also genau danach war gleich Weihnachten und Neujahr, das heißt insgesamt 5 Wochen frei. Er hatte da also wirklich richtig Bock drauf. Das heißt, meine Sorge vor so sozialer Isolation und Einsamkeit war da schon viel größer als seine.
Aber du warst ja mit relativ vielen Frauen dort, also wirklich, warst du dann einsam oder wie war das für dich?
Also auf jeden Fall viel weniger als gedacht. Am meisten hat mir, würde ich sagen, so das Gefühl gefehlt, verstanden zu werden, weil das für mich einfach auch so ein Zuhausegefühl ausmacht. Und ich habe da zwar mit vielen Leuten geredet und habe ja auch viel zugehört, aber habe im Gegenzug jetzt wenig von mir erzählt. Deswegen finde ich auch ganz spannend, dass du mir jetzt im Prinzip diese Frage am Anfang mal gestellt hast, die ich eigentlich immer den Frauen gestellt habe. Aber ich habe das ja genossen, mit meinem Kind eine intensive Zeit zu verbringen und auch für mich selbst mal runterzukommen und aus dem Alltag raus zu sein und vor allen Dingen fast keine reproduktiven Arbeiten übernehmen zu müssen. Ansonsten hat mich auch mein Freund zweimal besucht. Also nicht der aus der Gewaltbeziehung.
Ja, okay.
Ich hatte weiterhin auch Kontakt zu meinen liebsten Leuten zu Hause und war, genau, habe es einfach genossen, mal so richtig raus zu sein, und das tat mir in allererster Linie gut. Und dann eben die Geschichten der Frauen.
Mhm. Genau, ich habe schon gesagt, dass ich die Interviews ja schon gehört habe und nach wie vor, ich bin wirklich beeindruckt davon, was dabei zutage kam, also auch was für spannende Persönlichkeiten auch so und was für Perspektiven die Frauen so geschildert haben. Und damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Thema. Wie kam es denn dazu, also oder wie kamst du darauf, diese Geschichten zu dokumentieren?
Es war irgendwie einfach so, dass ich ziemlich schnell dachte, boah, krass, in so einer sozialen Situation warst du echt noch nie und du wüsstest auch einfach nicht, wann du sowas nochmal erleben solltest, dass du halt einfach 3 Wochen lang irgendwo im Sauerland abhängst mit 100 bis 120 Frauen unterschiedlicher sozialer Milieus, SexistInnen, RassistInnen, Frauen mit Fluchthintergrund, AkademikerInnen, SozialchauvinistInnen, KünstlerInnen, ArbeiterInnen verschiedenster Bereiche, die sind verheiratet, Single, alleinerziehend, haben Gewalterfahrungen in und außerhalb ihrer Beziehung gemacht. Und ja, ihr kleinster gemeinsamer Nenner, der dort einfach super zentral war, Frau und Mutter sein in einer Gesellschaft, die hohe Erwartungen an sie richtet, unter Verhältnissen, die sie zurichten. Und der Druck, der einfach so enorm ist, die Überlastung und die Frustration und Enttäuschungen vom Leben kaum zu übersehen. Und am Ende auch der Grund, warum wir alle dort gelandet sind. Ich dachte dann einfach, dass ich das unbedingt festhalten muss, die Geschichten der Frauen, die alle so viel zu erzählen hatten. Ich wollte es unbedingt erfahren und ich wollte unbedingt mit ihnen ins Gespräch kommen und das alles halt im Kontext dieser Kur, wo es ja diverse Leitgedanken gab, uns neue Lebensmotti mit auf den Weg zu geben, beziehungsweise uns anzudrehen, würde ich eher sagen.
Ja, darüber hatten wir uns ja schon mal unterhalten und es musste auch herzlich lachen über einige dieser Mottos. Vielleicht kannst du ja mal kurz ein Beispiel geben. Da werden ja sicherlich auch noch in späteren Folgen einige auftauchen. Aber was waren das für Leitsätze, mit denen ihr da konfrontiert wurdet?
Na, einer war zum Beispiel, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist: Es sind nicht die Dinge bzw. die Ereignisse, die uns beunruhigen, sondern unsere Bewertung dieser. Genau, da gab es noch viele andere, aber das war so einer, wo ich auch dachte, ja, okay, da sind viele Frauen auch relativ schnell an ihre Grenze gekommen, weil einfach die Frage war, was soll man jetzt mit diesem, was soll man jetzt damit anfangen, wie soll ich das real auf meine grundsätzlichen Probleme zu Hause übertragen? Also im Kleinen kann man damit ja wahrscheinlich was anfangen, aber in den grundsätzlichen Struggles, mit denen die Frauen ja da hingekommen sind, war das einfach nicht wirklich eine Hilfe. Es hat eher dazu geführt, dass man sich vielleicht dachte, okay, dann ist das, was alles um mich herum passiert, gar nicht so schlimm. Ich muss einfach nur einen anderen Blick drauf werfen.
Mhm, wenn dein Freund dich schlägt, naja, dann sind es nicht die Sachverhalte, die Dinge, die irgendwie problematisch sind, sondern es ist einfach deine Einstellung, die da falsch ist.
Ja, und er hatte ja wahrscheinlich auch eine schlimme Kindheit oder kann nicht anders und ja.
Ja, ja. Da, wie gesagt, wir kommen darauf noch zu sprechen, inwieweit nicht diese psychotherapeutischen Maßnahmen selber vielleicht auch irgendwie unter so einem neoliberalen Vorzeichen stattfanden und es mehr darum ging, dass die Leute dann irgendwie wieder funktionieren. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Kurort oder zur Kur selber. Wie war denn das Haus und die Kur so allgemein aufgestellt? Und also was gab es so für Angebote, gerade so neben auch Psychotherapie? Oder genau, erzähl einfach mal, wie muss man sich das vorstellen?
Also erstmal ganz wichtig, man muss sich vorstellen, das ist ein Berg, ganz ab vom Schuss, und man musste ewig auf diesen Berg hochfahren und dann ist da halt nur Natur, 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 Wald, 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 und dann gibt es da eine riesengroße Pferdekoppel und es gibt halt ein großes Haupthaus und ein Nebengebäude. In dem Haupthaus gibt es einen Speisesaal, da hat man 3-mal zu festen Zeiten so Buffetessen gehabt und ansonsten gab es auch noch 1-mal Kaffee und Kuchen am Nachmittag. In dem Speisesaal gab es eine feste Sitzplatzordnung, da saß ich in meiner gesamten Zeit mit einer Gerichtsvollzieherin und ihren 2 Söhnen zusammen. die hatte sogar schon einiges an Fernsehpräsenz gehabt innerhalb ihrer Arbeit. Das hatte sie uns dann mal gezeigt in der ARD-Mediathek. Das war ganz witzig, wo halt dokumentiert wurde, wie sie Leuten den Prozess macht als Schuldeneintreiberin. Das, ja, das fand ich, um ehrlich zu sein, auch ziemlich schrecklich. Aber sie war ansonsten wirklich sehr nett. Bisschen älter als ich, geschieden von einem spielsüchtigen Typen, der jede Menge ihrer gemeinsamen Kohle verzockt hatte. Genau, und jetzt war im Prinzip diese Beziehung einigermaßen frisch vorbei und sie lebt noch in diesem Haus inklusive Sauna und Tauchbecken, hat sie uns erzählt, was sie jetzt halt an der Backe hat und wo sie jetzt eben versucht, dieses Haus zu verscherbeln. Und mit uns zusammen saß noch eine Frau, die war in meinem Alter. Ihre Familie war damals aus Pakistan geflüchtet, hatte sie uns erzählt, und sie war Juristin, konnte jedoch wegen Mann und Kind und dieser Familienplanungsgeschichte ihr Staatsexamen nie absolvieren, was sie aber unbedingt noch machen wollte. Und das hat sie auch in den vielen gruppentherapeutischen Sitzungen und Gesprächen immer wieder stark betont, dass sie das unbedingt noch machen will und ihr am Herzen liegt. Und ich fand sie eine sehr beeindruckende, willensstark und überhaupt ziemlich mutige, witzige Person. Auch wenn wir relativ häufig aneinander geraten sind. Sie ist halt eine sehr gläubige Frau gewesen und wir hatten relativ häufig da einfach so Streits und Konflikte, allerdings wirklich in einem sehr respektvollen Umgang miteinander. Also die Streits waren eher spannend und bereichernd, würde ich sagen, als persönlich verletzend. Genau, sie lebte auch in Trennung von einem Typen, der sehr gewaltvoll war, auch ihrem Kind gegenüber. Das war auch eine von den eher sehr übleren Geschichten, die dort erzählt wurden. Genau, und das war auch einfach schon super spannend, dass wir drei unterschiedlichen Frauen mit unseren Kindern da immer die Mahlzeiten zusammen verbracht haben und auch immer super wild gequatscht und diskutiert haben. Drei Frauen, die so unterschiedlich sind, wie sie wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten und auch so ganz diverse Lebensrealitäten und Haltungen und Nachdenken über verschiedenste Dinge, aber da eben so zusammengekommen sind. Und das war, fand ich super spannend und schön auch.
Na, und deine Rolle war doch bestimmt auch ganz interessant, oder?
Ja, ich glaube, wir waren so ein bisschen, ich muss mal kurz nachdenken, wie das gesagt wurde. Ja, ich würde nicht sagen Zecke, den Begriff haben sie nicht verwendet, aber schon irgendwie immer so ein bisschen die Nörgeltante, die immer nochmal das letzte Wort haben muss oder immer nochmal irgendwie eine Frage stellen muss oder Hippie. Das nicht so stehen lassen kann. Nee, nicht Hippie.
ja, aber nichtsdestotrotz würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob die Kurleitung sich da irgendwelche Gedanken gemacht hat, wie sie auch die Leute dann zusammensetzt, also und auch was für Dynamiken dann tatsächlich entstehen. Und genau, wir kommen ja auch darauf nochmal zu sprechen und auch auf die beiden Persönlichkeiten, die da mit dir am Tisch saßen. Aber genau, nochmal zurück zum Kurort als solchen. Was gab es da noch?
Also es gab im Haupthaus ein Schwimmbad, da war nebenan gleich ein Whirlpool und eine Sauna. Es gab eine Infrarotkabine, es gab einen Mini-Fitnessraum mit so drei Geräten. Es gab eine Turnhalle. Ansonsten gab es auch noch einen Aufenthaltsbereich. Da hätte man eigentlich spielen können, hätte es irgendwie Gesellschaftsspiele gegeben oder so. Real war es dann aber so, dass das eben der Ort war, wo alle mit ihren Handys und Tablets rumgehangen haben, weil dort einfach das beste WLAN-Signal gab. Genau, das heißt in der Tendenz im Aufenthaltsraum ziemlich wenig Interaktion miteinander.
Und wie sah es vom Kursangebot her aus? Also was konnte man da so machen?
Es gab für alle drei Gruppen therapeutische Sitzungen zu den Themen Blick auf mich, Resilienz und Verhaltensänderung. Ansonsten gab es Einzeltherapiesitzungen, wenn man sich dafür angemeldet hatte. Das hatte ich auch versucht, habe die aber nicht bekommen, weil mir gesagt wurde, dass für das, was ich besprechen wollte, dort keine Person da ist oder so. Genau, ansonsten gab es halt noch so Sportgedöns. Es waren ja auch viele Frauen dort, die einfach körperlich ganz schön kaputt waren und fit werden wollten.
War letzte Zeit mit dem Arbeit auch schon ganz viel. Ich hätte schon Gelenkeschmerzen gehabt. Meinen rechten Bein wollte ich schon fast so abschneiden, weil es so schmerzte. Das war nicht mehr zum Aushalten. Ich war sehr infektanfällig. Ich habe Probleme mit dem Magen. Zwerchfellbruch, das ist der Magen durchgerutscht. Dadurch hat sich eine chronische Magenschleimhautentzündung.
Gastritis. Entzündet.
Genau. Und
Ja, und eins der Hauptthemen war halt Essen und Gewicht.
Und zur Abnahme natürlich, ne? Haben wir beide ja gemacht hier die Kur.
Um abzunehmen?
Genau.
Hat's geklappt?
Nee.
Zugenommen?
Ja, nee, gleich geblieben. Auch wieder genauso dick wie vorher.
Wolltest du auch abnehmen?
Ja.
Warum wolltet ihr abnehmen?
Ich bin fühlt man sich wohler. Wir sind beide übergewichtig. Mhm. Für uns selber, nicht für jemand anderen.
Ja, stimmt. Und das hattest du ja auch erzählt, dass dieses Thema Gewicht und eben auch Abnehmen bei fast allen Frauen, die dort waren, irgendwie so ein Ding war. Also wie lief das ab? Ging das irgendwie? Konnte man dort abnehmen? Oder wie wurde das mit euch gemacht?
Also zum einen gab es für alle eine Ernährungsberatung. Da habe auch ich eine bekommen. Und es war auch irgendwie ziemlich funky. Da hat man dann halt irgendwie so ein ausgedrucktes Blatt bekommen, wo drauf stand, wie viele Kilokalorien man am Tag zu sich nehmen sollte, um auf das Zielgewicht zu kommen. Und dann wurde einem auch noch empfohlen, was man da möglichst essen sollte zu diesen drei Mahlzeiten. Ja, sie haben dann noch so ein bisschen zu den Lebensbedingungen zu Hause gefragt und versucht, es darauf so ein bisschen anzupassen, dass man halt Struktur reinbekommt. Ansonsten gab es auch noch Kochkurse. Allerdings hat man dann nur einen Platz bekommen, wenn man einen BMI über 30 hatte. Deswegen durfte ich da zum Beispiel nicht mitmachen, obwohl ich ganz gerne mitgemacht hätte.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mich relativ dolle interessiert. Und ich hoffe auch, dass wir da nochmal in einer Folge drüber reden, weil ich das ganz spannend finde. Also zum einen den Zusammenhang von so psychischer Belastung oder halt auch körperlicher Belastung und dann auch so Gewichtszunahme und vor allem auch von Gewicht und Geschlecht und auch wie damit so auf der Kur umgegangen wurde, also sowohl hinsichtlich der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, als auch der Aufgabenverteilung. Wir kommen ja irgendwann nochmal auf dieses Suppenbeispiel zum Beispiel, um das mal kurz vorzuteasern. Aber genau, wo wir schon mal beim Thema Geschlecht sind, wie sah es denn da aus? Also Mann und Frau, wie war die Verteilung? Wie viele Frauen waren dort? Gab es auch Männer?
Also das Ganze nannte sich ja auch Mutter-Vater-Kind-Kur. Real war es aber so, dass ich glaube, es kamen so 1 bis 5 Männer auf insgesamt um die 100 Personen, die dort waren. Es gab zum Beispiel, das waren aber auch die einzigen, ein Paar, die da zusammen als Familie hingefahren sind mit ihren 2 Kindern.
Eigentlich wollte ich erst alleine mit den Kindern, aber mir wurde auch dazu geraten, lieber zusammen, weil sonst hast du nichts davon. Ne? Dann kannst du nicht in die Anwendung gehen, wenn das Kind nicht in der Betreuung bleibt. Und ja, dann haben die wirklich gesagt, mit 2 so klein sollen wir dann lieber zusammenkommen. Und so kam das dann eigentlich, dass wir dann hier sind, ja, zusammen.
Die Ankunft und Abfahrt der Leute vor Ort ist immer so in Etappen verlaufen. Es war so, dass jeden Mittwoch immer ein Schwung kam und ein alter Schwung gegangen ist. Man war also nur in einer ganz bestimmten Gruppe von ungefähr so 20, 30 Frauen ungefähr von Anfang bis zum Ende dort. Das heißt, wir haben in der Zeit 2-mal miterlebt, dass eine alte Gruppe von Leuten gegangen ist und eine neue Gruppe angekommen ist. Was auch relativ spannend war, weil einfach man beobachten konnte, dass sehr viele von den Ankommenden die gleichen Struggle hatten wie auch man selbst. Also dieses Ankommen, Einsamkeit, aus dem Alltag geworfen, Decke fällt auf den Kopf, Kind kommt nicht klar, man selbst fängt irgendwie an, sich wild zu beschäftigen und hat das Gefühl, man muss sofort wieder nach Hause.
Apropos Kind, wie war das denn allgemein mit der Kinderbetreuung? Also ging das irgendwie klar, dass man sich da gut entspannen konnte oder ja, also wie sah das aus?
Also es gab 2 Gruppen, einmal für die Kleinkinder, das war glaube ich so im Alter bis 3, 4 und dann gab es noch eine 2. Gruppe, das waren dann die Kinder im Alter von 4, 5 bis 16.
Aber also genau, dein Kind ist ja auch schon relativ alt und ihr konntet euch da irgendwie abquatschen und organisieren, dass das irgendwie klar geht und du dann auch mal Zeit für dich hast. Wie war das denn bei anderen Familien, also gerade bei so kleineren Kindern, wovon ja auch viele erzählt haben oder man hört das ja auch teilweise auf den Aufnahmen, dass die Kinder eigentlich die ganze Zeit rund um die Uhr mit dabei waren. Gab es da irgendeine Möglichkeit, dass die Leute so ein bisschen entlastet wurden?
Ich würde sagen, dass ich mit meinem älteren Kind absolut bevorteilt war und ich konnte auch häufiger mal von anderen Frauen die Kinder nehmen, damit die einfach mal Zeit für sich haben, weil ich schon sagen würde, mit kleinen Kindern auf diese Kur zu fahren, ist die absolute Hölle. Du kannst halt einfach vor allen Dingen abends an Abendprogrammen, es gab immer Mittwoch so ein Wellnessprogramm, das von 20 bis 21.30 Uhr, da konnte halt nie eine Frau mit kleinerem Kind teilnehmen. Es war voll unmöglich, das habe ich nicht verstanden. Dafür gab es Donnerstagabend immer eine Kinderbetreuung, aber kein Angebot. Und allgemein würde ich sagen, dass gerade Frauen mit kleineren Kindern dort nochmal viel heftiger auf ihre Mutterrolle zurückgeworfen waren, weil sie rund um die Uhr, also klar, wenn ihr Kind in der Betreuung war, dann ging das schon, aber häufiger schaltet dann auch mal der Lautsprecher und man musste kommen, weil die Kinder teilweise auch so klein waren, die haben ja da keine richtige Eingewöhnungszeit gemacht, so wie man es hier macht in der Kita oder so, dass man dann immer das Kind nur für 1 Stunde oder 2 abgibt. Das heißt, viele Kinder kamen darauf nicht gut klar und ausnahmslos alle Frauen, die die Kur abgebrochen haben, waren Frauen mit kleineren Kindern. Und mit denen ich auch ins Gespräch gekommen bin, die waren teilweise schon ziemlich entnervt, weil sie halt meinten, ja, wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann könnte ich danach noch ins Wohnzimmer gehen, noch irgendwie was glotzen oder mich mit Freundinnen treffen. Und hier bin ich halt in meinem Zimmer, mein Kind schläft, ich muss mich super leise verhalten. Ich kann nicht wirklich an irgendwelchen gemeinschaftlichen Aktivitäten partizipieren.
Na und das ist ja tatsächlich auch so ein Ding, oder? Also dieses Abbrechen ist ja an sich eigentlich gar nicht so möglich oder gar nicht so gewollt oder gegeben.
Ja, das musst du dann halt bezahlen. Also wenn du keinen triftigen offiziellen Grund durch die dortige Ärztin oder Arzt bekommst, dann müsstest du im Prinzip die Kosten, die die Krankenkasse für dich, und es geht in die Tausender rein, vorgestreckt hat, die müsstest du dann zurückzahlen.
Unfassbar, ja.
Auch ansonsten, also wenn du im Prinzip gegen die Kurregeln verstößt, dann ist das ein möglicher Kurabbruch. Ich wollte gerne am Wochenende mal Freundinnen besuchen, die in der Nähe wohnten. Es war ja von hier Leipzig so 500 Kilometer weit entfernt und ich dachte, ich besuche die mal am Wochenende, gerade weil am Wochenende auch überhaupt gar keine Veranstaltungen stattgefunden haben auf der Kur. Aber da hätte man nur bis 22 Uhr weggedurft und ich wollte da halt auch mal über Nacht bleiben und dann wurde mir aber gesagt, naja, wenn sie es machen, ist Kurabbruch, versicherungstechnische Gründe und dann, wenn wir sie dabei erwischen, dann zahlen sie halt die ganze Kohle und werden entlassen.
Man muss quasi das Ganze dann auch schon auf eine gewisse Art und Weise aushalten, auch wenn es einem schlecht damit geht. Und also für mich ist das schon sehr denkwürdig und auch kritikwürdig, weil also klingt für mich auch nicht so, als wäre das jetzt so, dass man dann auf jeden Fall irgendwie entspannt herausgeht. Aber wir hatten uns ja schon darüber unterhalten und wir hatten ja auch, während du auf Kur warst, telefoniert, dass es dir zum Beispiel auch ab und an so ging, dass du überlegt hast, abzubrechen.
Ja, also die erste Woche war für mich schon auf jeden Fall auch die schwerste Woche und ich hatte darüber nachgedacht, ich hätte mir wahrscheinlich dann irgendwas einfallen lassen, hätte irgendwas vorgetäuscht, keine Ahnung wie, aber dass ich halt einen Grund bekommen hätte, abzubrechen. Und aber der Druck saß mir auf jeden Fall im Nacken, dass ich das jetzt eigentlich durchziehen sollte.
Zu den Problemen, die du oder andere Frauen hattest, kommen wir auch nochmal in den anderen Folgen, beziehungsweise die Fazitfolge wird ja schon auch so ein bisschen, also der gucken wir ja auch nochmal auf die Kur an sich und wie, naja, welche Kritik es daran gibt und wie das eigentlich aussehen müsste oder was es eigentlich auch bräuchte für diese Frauen. Ansonsten sind wir jetzt erstmal am Ende angelangt. Das heißt, das war's an dieser Stelle von uns. Du steckst ja ein bisschen mehr in der Materie. Du kannst ja vielleicht schon mal ganz kurz anteasen, worum es dann in der nächsten Folge geht.
Also in der nächsten Folge geht es um Selina. Das ist eine Jugendliche, die ich dort kennengelernt habe, die war so 14 Jahre alt und die hatte mich so beim Interview machen beobachtet und meinte so, oh, kannst du mich auch mal interviewen? Und dann habe ich spontan mit ihr ein Interview gemacht und innerhalb dieses Interviews hat sie sich halt geoutet, was ich so super mutig und stark fand und wir sind darüber auch ins Gespräch gekommen. Kurz darauf bin ich mit ihrer Mutter auch ins Gespräch gekommen und habe mit ihr das Interview gemacht und weil ich das einfach so eine sehr beeindruckende Geschichte fand, würde ich dem gerne eine eigene Folge widmen. Mit Selina als Person und auch mit ihrem Outing vor Ort.
Und ich habe ja schon vorgehört und kann auch nur sagen, eines der spannendsten Interviews, was ich jemals gehört habe und auch zwei wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten tatsächlich. Genau, insofern, ich freue mich auf die nächste Folge und wenn ihr auch Bock habt, dann abonniert den Kanal und seid wieder dabei und wir wünschen euch viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, eine Podcast-Reihe.